Ich bin so froh, dass ihr heute hier seid und ich war auch jetzt gar ganz hin zurückversetzt in meine frühere Gemeinde, weil du gesagt hast, wir stehen jetzt auf zum Lesen des Wortes Gottes. Das hat man bei uns, ihr Lieben, jedes Mal gemacht. Jedes Mal, wenn zur Predigt das Wort Gottes gelesen wird, ist man aufgestanden. Und ich habe schon gehört, es gab Gemeinden, die hatten es so üblich, wenn dann der Pastor zwischendurch einen Vers aus der Bibel zitiert hat, wupp, sind sie aufgestanden, wieder hingesetzt. Diesen Respekt hatten sie immer gebracht. Also ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass wir das jetzt auch so in Zukunft jedes Mal machen sollen, aber das hat mir jetzt richtig gefallen. Ja, den Text hat die Ute gerade vorgelesen. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Predigttext, ein ziemliches Kunterbunt. Es sagt nicht erstmal, was man den Kindern alles sagen sollte, was sie zu tun haben, und danach den jungen Männern bzw. den Vätern, sondern es ist so, wie wenn du vor der Waschmaschine stehst und der blaue Pulli, der kommt immer wieder. Noch einmal und noch einmal. So sieht es aus hier in diesem Text. Und dennoch, bei genauem Hinschauen, liegt eine Kernbotschaft in dem Text. Es geht, so lese ich das raus, um geistliche Mündigkeit. Geistlich wachsen, geistlich reif werden. Und das ist mein Thema heute, geistliche Mündigkeit. Wenn wir über geistliche Mündigkeit sprechen, dann geht das nur, indem man auch über Jüngerschaft spricht. Und Jüngerschaft hat etwas mit Lernen zu tun. Die ersten Christen nannten sich Jünger. Es waren die anderen, ich sag mal die Heiden, die nannten sie Christen. Aber sie verstanden sich als Jünger Jesu. So lesen wir zum Beispiel, als die Jünger zusammenkamen und so weiter. Und wie schon gesagt, Jüngerschaft bedeutet ein permanentes Lernen, ein permanentes Dranbleiben, ein Offensein für das Wirken Gottes in den unterschiedlichsten Umständen, die wir so haben im Leben, um daraus zu lernen, sich weiterzuentwickeln, dem Meister einfach ähnlicher zu werden. Ein Abschluss unserer Jüngerschaft ist hier auf dieser Erde nicht vorgesehen. Das erleben wir, wenn wir dann im Himmel sind. Aber solange wir da auf der Erde sind, sind wir Jünger Jesu. Hoffe ich, dass es jeder von sich so sagen kann. Jesu Nachfolge beginnt immer mit einem geistlichen Kindsein. Und von dem, was ich hier aus dem Predigttext verstehe, und da geht's dann darum, die Beziehung zum Vater klar zu machen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ja. Die Kinder haben Vaterschaft erlebt. Wenn du mich fragst, das Erste, was wichtig ist, wenn ein Mensch zur Gemeinschaft der Gläubigen hinzukommt, wenn ein Mensch sich aufmacht, mit Gott zu leben, Jesus in sein Herz zu nehmen und einfach von neuem geboren ist, das Wichtigste ist für mich dann, dass er Vaterschaft erlebt, dass er erlebt, dass Gott sein Vater ist. Denn daran macht sich so vieles fest. Die Kinder haben den Vater erkannt, schreibt hier Johannes. Sie haben erkannt, dass sie einen Vater im Himmel haben, einen Vater, bei dem sie geliebt sind, bei dem sie angenommen sind, bei dem sie Gunst erfahren, Fürsorge erfahren, Geborgenheit. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns wirklich liebt. Wir haben einen menschenverliebten Gott. Liebes Gotteskind, hast du es gehört? Du hast einen Papa im Himmel, der dich wirklich, wirklich lieb hat. Und nichts außer Gunst und Liebe und positive Gedanken über dich hat. Der Teufel, der zählt dir alle deine Fehler auf und er reduziert dich auch gerne darauf. Für ihn bist du nur ein Versager. Aber Gott, er sieht all das, was an Ebenbildlichkeit Gottes in uns ist. Das, was er in uns hineingelegt hat. Durch Jesus Christus sieht er uns vollkommen. Er denkt nicht über deine Macken und Fehler nach, sondern er sieht dich so, wie er dich von Anfang an gedacht hat. Durch Jesus. Und wenn die Stimme des Verklägers dann kommt und sagt, naja, der kann schon auch anders sein, dann steht Jesus da. Und er ist dann dein Fürsprecher. Er setzt sich für dich ein. Du hast einen Vater im Himmel und du erlebst Vaterschaft. Wir Menschen, jeder Mensch trägt die Sehnsucht nach Vaterschaft in sich und Gott will das so gerne stillen. Es gibt so viele Menschen, bei denen man sagen kann, sie haben eine Vaterwunde in sich. Da ist was ganz schief gelaufen in ihrem Elternhaus. Etwas, was sie ein Leben lang begleitet. Eine unerfüllte Sehnsucht nach einer wirklichen Vaterschaft, nach einem liebenden Vater. Es ist doch so, dass unsere Eltern im wahrsten Sinne des Wortes unsere ersten Götter sind. Ein Baby ist völlig ausgeliefert seinen Eltern. Und alles, was sie sagen, das stimmt, das ist wahr. Und alles, was sie fürsorglich tun für ein Baby, das erhält es im Leben. Und würden sie das nicht mehr tun, dann würde es sterben müssen. Wir sind völlig auf sie fixiert. Sie sind für uns sowas wie Götter. Und dann lernen wir, in die Arme des Vaters zu springen. Und wir kommen auf keinen Fall auf den Gedanken, dass der Vater uns nicht auffangen würde, dass sowas passieren würde, dass er uns auf den Boden knallen lassen würde. Daran denken wir im Geringsten nicht. Und falls du sowas nicht erlebt hast, so möchte ich dir heute sagen, Gott möchte deine Sehnsucht stillen, Gott möchte deine Vaterwunden heilen, ganz egal, wie du bist. Und ganz egal, wie alt du bist. Ganz egal, wie schlecht dein irdischer Erzeuger war, du musst dich nicht für den Rest deines Lebens auf den Schoß von jedem Einzelnen sitzen, um ein bisschen Vaterschaft zu erleben, um danach vielleicht doch auch wieder enttäuscht zu sein. Du hast einen Vater im Himmel, dessen Arme ausgestreckt sind nach dir und der dich lieb hat, der dich will. Er will dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich dahingegeben hat, um dich zu retten, dich zu erlösen. Ihn darfst du Vater nennen, ihm darfst du vertrauen, Vaterschaft erleben, darum geht's im geistlichen Kindsein. Und es geht aber auch darum, Vergebung zu realisieren. Es geht darum, endlich ohne Leistung, ohne Krampf, ohne Religiosität, ohne Selbsterlösungsversuche, ohne Scham und ohne Schuld, ohne Verdammnisgefühle, Vergebung zu realisieren. Wir alle sind ja von Gott abgefallen, eine abgefallene Schöpfung. Und als Christen glauben wir, dass Jesus uns errettet hat, uns erlöst hat. Und doch sind da Grenzen, auch in unserem Leben als Erlöste. Und immer wieder stellen wir fest, wir kommen an unsere Grenzen und wir versagen. Das begleitet uns fast täglich, oder? Und gerade deshalb brauchen wir Vergebung. Gerade deshalb. Und ich denke gerne zurück an die Zeit, in der unsere Kinder klein waren. Es war eine schöne Zeit. Auch jetzt ist es schön mit großen Kindern. Aber damals war es wirklich auch ganz schön. An manches kann ich mich erinnern, aber ich kann mich nicht erinnern, dass meine Kinder irgendwann da saßen und sich ein Fläschchen verdienen wollten. irgendwas tun wollten, um sich ein Fläschchen zu verdienen. Keines saß da und sagte, ich, kleine Schmarotzer, ich sitze jetzt den ganzen Tag hier und tue gar nichts und mache meiner Mama nur Beschwerden. Und sie war gerade eben da und schon muss sie wieder da sein. Und ich habe immer Forderungen, so viel Arbeit mit mir. Und jetzt will ich auch noch ein Fläschchen. Und der Papa muss arbeiten gehen. Und diese Fläschchen, die sind gar nicht so billig. Und meine Geschwister, die helfen schon in der Küche. Und die räumen die Spülmaschine aus. Und ich sitze einfach da den ganzen Tag und tue gar nichts. Oh, ich fühle mich so schlecht. Ist dir schon aufgefallen, dass Babys solche Gedanken nicht haben? Solche Gedanken haben sie nicht. Nein, sie sind der Mittelpunkt der Erde. Es gibt für sie nur einen Mittelpunkt, um den sich alles kreist, und das sind sie. Und wenn sie Hunger haben, dann schreien sie. Und wenn sie in die Windel gemacht haben, dann schreien sie auch. Sie tun nichts, um sich was zu verdienen. Gar nichts. Das legen wir später in der Erziehung rein. Und es ist ja auch ehrlich gesagt nicht alles falsch, was wir sie so erziehen. Wäre ja auch völlig unangebracht, wenn dann die Mama zur Uni gehen müsste und dem Kind immer noch die Brust geben sollte oder trockenlegen. Das wäre wirklich falsch. Also, geistliche Kindheit bedeutet, Vergebung zu realisieren, und zwar so, dass ich die geringsten Zweifel daran habe oder gar keine Zweifel, dass ich mir es verdienen muss. Ich habe Vergebung von meinem Gott und das muss ich mir nicht verdient haben. Das ist nicht das Ziel, das ist nicht das Ende der Jüngerschaft, aber damit fängt es an. Ich glaube, je unzureicher wir das verstanden haben, desto gehemmter sind wir in unserer geistlichen Entwicklung. Gott möchte, liebes Herz, dass du und ich Vergebung annehme in unverschämter Art und Weise. Nicht angstgesteuert, sondern mit Zuversicht und von Sicherheit bestärkt. Wenn jemand sündigt, und das soll wirklich vorkommen, heißt es im Wort, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. So lese ich es. Hast du gehört? Du hast einen Anwalt, und das ist Jesus. Jesus, der Menschenversteher und ein Fürsprecher beim Vater. Ich denke, wer aus Leistungsdenken oder mit Schuldgefühlen versucht, die Jugendebene des Glaubens zu erreichen, der wird doch immer wieder auf den Wickeltisch landen. Schuldgefühle und Verdammnisgefühle sind völlig hinderlich auf dem Weg zur geistlichen Mündigkeit. Sie machen uns nicht besser und sie verändern uns nicht. Sie verändern uns nicht in das Ebenbild Christi. Sie bringen uns nicht nach vorne, sondern sie werfen uns immer wieder zurück. Lass es dir sagen, für Schuld gibt es Vergebung. Geistliche Kindheit bedeutet, Vergebung zu realisieren, festzumachen. Kommen wir jetzt zur geistlichen Jugend, das geistliche Jugendalter. Was ist denn die geistliche Jugend und wie kommt man denn dahin? Johannes spricht, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Den Bösen überwinden, den Bösen besiegen. Das ist etwas, was geistliches mittlere Alter beschreibt. Das ist etwas, was den geistlichen Jugendlichen auch zugetraut wird. Was ist typisch jugendlich? Typisch jugendlich. Jugendliche wollen sich reiben. Jugendliche wollen sich beweisen. Die sind oft im Wettkampf miteinander. Jugendliche, die wollen sich einfach durchsetzen. Ich denke, man könnte sagen, es gibt so etwas wie eine gesegnete Jugendarroganz. Ich habe mir als Jugendlicher meinen älteren Menschen gegenüber nie als arrogant empfunden oder gesehen. Bin es aber gewesen. Eine unschuldige Form der Arroganz. Das wird einem leider erst immer später bewusst, wenn man dann älter wird, sieht man es ein, dass man arrogant war. Aber solange man jugendlich ist, eher nicht. Ich denke, dass es normal ist, wenn junge Leute kommen und meinen, sie wissen alles besser, sie können alles besser und sie verstehen es besser. Bei mir war es nicht anders. Wir haben jetzt die Antwort auf alle Fragen und wir wissen es besser als unsere Väter. Und wisst ihr was? Manches ist ja wirklich auch besser. Ja. Aber irgendwann relativiert sich das auch wieder. Und dann liegt man irgendwann da als junger Mann wie Elia und sagt, oh Gott, nimm meine Seele weg, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Irgendwann kommt diese Erkenntnis. Junge Erwachsene, auch in geistlicher Hinsicht, wollen sich reiben. Sie haben längst erkannt, sie sind nicht alleine da. Sie verstehen es, dass es nicht nur um sie geht. In der Kleinfindphase, da geht es ganz viel um mich, um meine Seele, um das, was ich bekommen kann, beim Papa auf dem Schoß zu sitzen und ich bin der Einzige, den er lieb hat und so weiter. Da ist ganz viel mich drin. Und das ist auch okay so. In der jungen Erwachsenenphase, da gibt es was anderes, was dazukommt. Man hat verinnerlicht, dass man geliebt ist von Gott und jetzt kommt noch was anderes dazu. Eine andere Sicht der Dinge. Und die lautet, es gibt neben mir wahrhaftig noch andere Menschen. Ja, ich bekomme eine Soldatenmentalität. Ich reihe mich ein in einen Kampf für eine gute Sache. Ich übernehme sogar Verantwortung für andere Menschen, die vielleicht im Glauben schwach sind. Ich rufe sie an, ich ermutige sie. Ich denke darüber nach, wie es ihnen wohl geht. Ich bin nicht fortlaufend nur mit mir beschäftigt. Ich bin ein Soldat Christi und ich will seine Sache vorantreiben. Das hat etwas mit geistlicher Jugend zu tun. Da ist ganz viel Eifer, viel Leidenschaft dabei. Ein tolles Bild hierzu finden wir in der Bibel. Ein Klassiker, David und Goliath. David, dieser 15-jährige Junge, taucht auf. Dieser 15-jährige Junge, ja, so wird er geschätzt, er sollte eigentlich zu seinen Brüdern gehen und sollte mal nach ihnen schauen und ihnen auch Essen bringen. Und diese Brüder, diese Kampferprobte, diese Tapferen da. Und dann denke ich, dass er vielleicht auch gucken wollte, wie es so aussieht auf einem Schlachtfeld. Ja? Und er sieht dann, als er dort ankam, er sieht dann diesen Riesen, riesige Gestalt, 3 Meter groß, ein unglaublicher Typ und er verhöhnt das Volk Gottes und er fordert sie heraus zum Einzelkampf. Und die Israeliten, die haben keinen, der diesen Kampf aufnehmen könnte mit diesem Goliath. Und jetzt typisch jugendlich, der 15-jährige David sagt, ja, was will der denn? Ja, seid ihr die Schlachtreihen Gottes oder was? Was macht ihr denn so euch so in die Hosen im übertragenen Sinne? Und es ist interessant, seine Brüder finden das nicht lustig. So wie es Erwachsene halt sind. Du bist jetzt ganz still. Du hast nichts zu sagen. Der König Saul, der überlegt sich noch und bietet ihm eine Waffenrüstung an und der David kann in dieser Rüstung nicht gehen. Und da stelle ich mir vor, diesen David, wie er vor dem König stand, hoffentlich nicht mit den Händen in der Hosentasche, wie es heute so üblich ist, zum König schaut und sagt, Diese Rüstung brauche ich nicht. Das geht auch anders. Ich habe eine Idee. Das probieren wir mit Steinen. Das ist Jugend. Das ist Eifer. Das ist Risiko suchen, das ist gewinnen wollen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die man im geistlichen Jugendalter ganz dringend braucht und haben kann. Und solche Eigenschaft, die man, oder auch Leidenschaft, die hat einen Auslöser. Das finden wir auch im Predigttext. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Wow! Dieser Mut kommt aus dem Wort Gottes. Ihr Lieben, es geht nicht nur darum, das Wort Gottes ab und zu lesen. Es geht nicht nur darum, ab und zu sich eine Predigt anzuhören. Sondern die jungen Männer haben in ihrer geistlichen Entwicklung einen Stand erreicht, wo das Wort Gottes in ihnen bleibt. Dieses Bleiben kann man auch mit dem Wort Wohnen ersetzen. Der Apostel Paulus schreibt es einmal ganz schön. Er sagt, lasset das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ich finde das richtig toll. Wir alle haben Möbel, aber keiner von uns würde sagen, bei mir zu Hause wohnen die Möbel. Wenn ich zu dir, Uli, kommen würde und sagen würde, Uli, wo wohnt dein Kühlschrank? Dann würdest du sagen, das heißt nicht wohnen, sondern der steht dort, da in der Küche, hinter der Tür oder so. Möbel wohnen. Wir Menschen hingegen, nein, Möbel stehen, wir Menschen hingegen wohnen. Ja, Menschen sind lebendig und die wohnen. Und das Wort Gottes, das ist auch lebendig. Das Wort Gottes ist wirksam und lebendig und will von uns nicht wie ein Möbelstück behandelt werden. Das Wort Gottes will in uns wohnen. Es will seine ganze Dynamik in uns entfalten. Da, wo wir uns dem Wort Gottes stellen, da, wo wir es verinnerlichen, da fängt das Wort Gottes an, in uns zu wohnen. Und mit dem Resultat, wir werden stark. Und genau das kann man auch bei David sehen. Von dem wissen wir, er hat sehr viel meditiert über das Wort Gottes. Das Wort Gottes war ihm sowas von wichtig. David fand in diesem Wort einen richtigen Schatz. Er sagt einmal, ich freue mich über dein Wort mehr als über einen Riesenschatz, den man finden kann. Ein anderes Mal sagt er, dein Wort ist süßer als Honig und Honigseim. Wie kostbar sind deine Gebote, schwärmt er über die Gebote. Er hat es geliebt. Er war voll von dem Wort Gottes. Und er kommt dann aufs Schlachtfeld und sieht diesen heidnischen Riesen dastehen, stark äußerlich. Er hört, wie er Gott beleidigt und denkt, boah, eigentlich ist er schon tot, der weiß es bloß nicht. Damit kommt er doch niemals durch. Hallo, er verhöhnt Gott, den lebendigen Gott. David hat einen ganz anderen Blickwinkel. Er weiß, wer sein Gott ist. Geprägt, verinnerlicht, vom verinnerlichten Wort Gottes. Und das wünsche ich für mein Leben und ich wünsche es uns allen. Das Wort Gottes soll in uns leben. Und dass wir auch in dieser Welt dann Kante zeigen. Dass wir mutig werden, dass wir das Böse besiegen in unserem Leben, was die Sünde betrifft. Aber auch in der Welt, so viel Leid gibt es, so viel Not, so viel Ungerechtigkeit, dass wir da unsere Stimme erheben und uns auf die Seite des Guten stellen. Ihr Lieben, wir leben ja eine Zeit, die sehr spannend ist. Und so viel Not gibt es. So viel Not auch um uns herum. Und Ich würde mal behaupten wollen, wir sind Teil der Antwort der Probleme dieser Welt. Und unsere Antwort liegt im Wort Gottes. Da kriegen wir sie her. Wir singen Lieder mit ungeheuerlichen Texten, und ich hoffe, dass wir auch manch wirkliches glauben, was wir singen. Wir singen König der Welt, mächtig und gerecht. Wir sind deine Kinder, du lebst in uns. Glauben wir das? Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir in das Leid und in die Not dieser Welt hineinwirken können. Einerseits dadurch, dass wir Menschen zum Glauben finden lassen, dass wir ihnen dabei helfen, aber auch nicht wegschauen da, wo Unrecht geschieht, wo Mobbing geschieht, wo Menschen unterdrückt werden, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir aufstehen wie ein Kämpfer Gottes und für eine so gute Sache kämpfen. Ich denke, es ist ein Charakteristikum geistlicher Jugend, dieser Hunger nach dem Wort Gottes. Und zu sagen, ich muss mich nähren. Ohne Nahrung werden wir nicht stark werden. Das ist, was junge Leute tun. Das macht sie stark. Das lässt sie das Böse überwinden. Ein bibelloser Christ, jemand, der das Wort Gottes nicht in sich trägt, ist ein kraftloser Christ. Er wird in den Kämpfen nicht Sieger sein. Er wird auf die Stimme des Goliaths hören, auf die Stimme der anderen, auf die Stimme der Vernunft. Wir brauchen dieses Wort, ihr Lieben. Wir brauchen dieses Wort. Als Jesus angefochten war in der Wüste von Satan und seinen Lügen, da hat Jesus nur eine Art gehabt, sich zu verteidigen, als Sohn Gottes. Nämlich die Worte, es steht geschrieben. Und wenn deine Gefühle dir erneut sagen, ach, du bist ja schon wieder ganz unten. Was ist deine Antwort? Es steht geschrieben. Und wenn der Teufel kommt und sagt, mit dir wird ja nie was und da kommst du nie raus und du bleibst sowieso so, wie du bist und zu nichts zu gebrauchen, was ist deine Antwort? Es steht geschrieben. Liebes Herz, wohnt das Wort Gottes in dir? Lebt das in dir? Vielleicht ist heute der Tag einer guten Entscheidung, wo du dich entscheidest, bestimmte Dinge in deinem Leben zu ändern. Es möglich zu machen, dass das Wort Gottes ein bisschen mehr in dir wohnt. Prioritäten setzen heißt oft auch irgendetwas lassen, damit ich was anderes tun kann. So, ich komme jetzt zum Dritten, zu den Vätern und Müttern im Glauben. Man kann es auch mit geistlicher Reife umschreiben. Geistliche Reife kann man auch aber mit Ewigkeit im Herzen umschreiben. Wir lesen dort im Predigttext, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Das Reifsein in Gott bedeutet, in der Souveränität Gottes zu ruhen. Man wird entspannter, man wird gelassener. Warum? Weil man den erkannt hat, der von Anfang ist. Die Kinder haben den Vater erkannt mit seiner Vergebung, mit seiner Liebe und mit all den tollen Dingen. Die Väter haben den erkannt, der von Anfang an ist. Und haben ein bisschen mehr Gespür bekommen für die Unendlichkeit ihres Gottes und ihres liebenden Vaters. Ich denke, Ewigkeit fassen werden wir hier auf dieser Erde nicht so ganz. Aber Ewigkeit etwas mehr erfassen, das hat mit geistlicher Reife zu tun. Und dazu braucht manchmal Zeit. Du hast zum einen die geistliche Jugendliche, junge Erwachsene. Das sind Menschen, die sagen, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas bewegen, wir müssen was tun, wir müssen auf die Straße. Dann gibt es aber auch die anderen, wenn jemand sagt, wir dürfen aber auch ganz vieles Gott überlassen. Wir dürfen ruhen bei ihm. Ruhen ist nicht Faulheit. Heißt nicht, dass wir unseren Auftrag nicht wahrnehmen oder nicht ernst nehmen, unserem Eifer nachkommen, sondern ruhen heißt vielmehr, sich nicht zu verzerren in irgendetwas, was man tut. Größtes Vorbild für die Ewigkeit im Herzen, für dieses Ruhen in Gott, ist der Apostel Paulus, der im Gefängnis war. Er sitzt im Gefängnis und man hört, dass in der Gemeinde, die er betreut, Leute gegen ihn arbeiten und ihn verleumden. Und weißt du, wie sich das anfühlt, wenn dich jemand verleumdet und du nichts dagegen sagen kannst? Nichts dagegen unternehmen kannst. Du bist im Knast. Und der Apostel Paulus, großes Vorbild, der hat gebetet, der hat geopfert, der hat sich eingesetzt für die Gemeinde, für das Reich Gottes hat er gelebt, sich investiert. Und er hört jetzt, dass es in der Gemeinde nicht gut zugeht. Und wäre er nur ein geistlicher, junger Mann gewesen, dann kann ich mir gut vorstellen, wie er in der Gefängniszelle auf und ab ging, wie ein Tiger. Und wie er sagen würde, Gott, hol mich hier raus, die draußen brauchen mich. Und in dem Brief, den er den Philippern schreibt, hätte er dann schreiben können, ihr lieben Philipper, ihr wisst doch ganz gut, damals beim ersten Mal, als ich im Gefängnis war, da gingen die Tore auf. Die Mauern fielen ein und ich wurde frei. Und genau das brauche ich heute wieder. Bitte betet dafür, dass Gott so ein Wunder tut. Das brauche ich dringend noch einmal. Das würde so dem jungen Mann entsprechen, der im Knast sitzt und durchdreht. Aber das war nicht so beim Paulus. Er hatte Ewigkeit im Herzen und er sagt, das eine weiß ich, davon bin ich überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das klingt ziemlich souverän, oder? Ich weiß schon, dass das auch ein frommer Spruch werden kann, indem man Arbeitsverweigerung betreibt, indem man sagt, oh, der liebe Gott, der tut alles zu seiner Zeit. Nein, wir sind berufen, wir haben einen Auftrag. Aber hier war Paulus außer Gefecht. Und er hat diese Offenbarung über die Souveränität Gottes bekommen. Und er wusste, von mir hängt das jetzt nicht mehr ab. Das ist, was geistliche Väter lernen und auch geistliche Mütter. Es hängt nicht von ihnen ab. Ja. In der geistlichen Kindheit und auch in der geistlichen Jugendzeit, da geht es ganz viel um hier und jetzt. Hier, jetzt was verändern. Hier, jetzt was in Bewegung setzen. Und das ist nicht falsch. Der Himmel ist in dieser Zeit schon eine Realität, aber eher so mehr theoretisch. Gut, dass es ihn gibt. Aber je älter man wird, je näher rückt der Himmel. Und durch die Gemeinschaft mit dem Ewigen nimmt die Ewigkeitsperspektive in unserem Leben zu. Und wenn es gut läuft, je älter man wird, je versöhnter sind wir dann mit unserer Sterblichkeit. Bei uns heißt es dann, wir gehen heim. Wir gehen heim zu unserem Herrn. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Ganz kurz. Liebes Herz, egal wo du heute stehst, für jede Entwicklungsphase gilt es Folgendes. Es geht immer um die Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott ist das, was uns in der Jüngerschaft immer reifer macht und nach vorne bringt. Sie ist der Schlüssel allen Wachstums. Die Kinder haben den Vater erkannt. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Die Jugendlichen erleben das Wort, in ihnen lebt. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Die Väter haben den Ewigen erkannt. Es geht immer um Gemeinschaft mit Gott. Und zum Schluss jetzt noch eine Sache. Eine ganz, ganz wichtige Sache, damit niemand hier mit Frust nach Hause geht. Wenn du jetzt da sitzt und fragst dich, wo stehe ich denn eigentlich? Bin ich jetzt ein geistliches Kind und brauche ganz viel Liebe und frage mich immer noch, ob ich geliebt bin und angenommen bin oder nicht? Bin ich ein geistlicher Erwachsener, der den Bösen überwinden will, der sich reibt und ein Land einnehmen will für Gott? Oder bin ich schon ein geistlicher Vater, der das Herz voller Ewigkeit hat? Wo stehe ich? Und ich würde mal denken, wenn du dich so fragst, da gibt es keine leichte Antwort darauf. Ich würde mich nicht wundern, wenn die meisten von uns heute sagen würden, irgendwie bin ich alles gemeinsam. Manchmal mehr das, manchmal mehr das, manchmal mehr das. Und ich denke, das ist auch ganz normal und richtig so. Also sehen wir das nicht so als etwas Abgehacktes und schon gar nicht als etwas, was uns stolz machen soll. Ich bin schon geistlich reif. Nein, ich denke, das ist eher so zu sehen wie, und jetzt brauche ich meine drei Bälle. Wie drei Bälle, mit denen wir jonglieren. Wir fangen an mit dem ersten. Wer kann das? Ich habe gehört, du kannst es. Würdest du uns das ein bisschen? Vielen Dank. Wow, ich habe nicht mit ihm abgesprochen. Und so flexibel. Wow. Jetzt ich gebe dir die anderen. Erstmal die. So. Wir fangen an mit dem ersten. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt, aus der Welt erlöst. Ich darf in den Armen meines himmlischen Vaters ruhen, ich bin geborgen bei ihm. Und irgendwann sagt der Vater im Himmel, hey, pst, es gibt noch einen Ball, es gibt einen zweiten Ball. Was? Ja? Weißt du, man kann Sünde überwinden. Du musst gar nicht so bleiben, wie du bist. Und dann hast du halt zwei Bälle. Und du fängst an zu jonglieren. Und jetzt lass mal einen runterfallen. Mal runterfallen. Ah, und da fällt einer runter. Bei mir wäre es ganz schnell passiert. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass du ihn wieder aufhebst. So, ja. Yeah. Und irgendwann kommt der dritte Ball dazu. Die Ewigkeit im Herzen. Nee, nicht mehr. Und diese drei Bälle dürfen wir lernen, durch die Gnade Gottes in der Luft zu halten. Du hast es wunderbar gemacht. Danke. Diese drei Bälle dürfen wir lernen, durch die Gnade Gottes in der Luft zu halten und uns in allen drei Bereichen weiterzuentwickeln. Und so als Jünger Jesu mit ihm unterwegs sein und bleiben. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich jedem von uns. Amen.